Heineken Experience. Gerold Steiner, Eifel Welt. Ja, glaube ich, heißt das. Chocolate Nation, Schokoversum, Schokomuseum. Wir haben, oh Gott, stimmt, ja, Legoland eigentlich auch. Der Playmobil Funpark, Ravensburger Spieleland, Rittersport, Schokowelt, die Coca-Cola Factory, Cadbury's World, bla 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 bla. Das sind alles riesengroße Marken und es gibt so viele Marken, die tatsächlich eine Brand Experience anbieten. Und dann denkst du dir jetzt wahrscheinlich gerade, was ist denn jetzt eine Brand Experience und wofür brauche ich das eigentlich? Ich habe mich das auch immer gefragt und oft zähle ich ja dann immer verschiedenste Arten von Freizeitattraktionen hier auf. Und das ist aber so eine Sache, die ich oft unterschlage, die aber auch natürlich Teil unserer Branche ist, die natürlich aber auch einen unglaublich wichtigen Wert hat für die Marke. Man kann sich jetzt natürlich kritisch hinterfragen, ja, muss ich denn jetzt, keine Ahnung, wissen, wie so eine Heinekenflasche abgefüllt wird? Nee, musste nicht. Aber als Markenbotschafter, als Marke selbst macht es natürlich Sinn, das so durch emotionale Erlebnisse nach draußen zu bringen, um natürlich auch die Kundenbindung nochmal anders zu gestalten. Ja, also Kundenbindung jetzt nicht ausschließlich durch irgendwelche Punkteprogramme oder einen blöden Newsletter, sondern tatsächlich auch durch richtige haptische Erlebnisse, wo die Menschen, die BesucherInnen mit der Marke zusammen etwas erleben können. Und ich wirklich, das werdet ihr auch gleich im Interview nochmal hören, dann geht wirklich mal nach Amsterdam und schaut euch mal die Heineken Experience an. Die ist wirklich schräg und wirklich cool gestylt. Also kleine Side Note hier. Aber ich bin schon wieder total am Ziel vorbeigerannt, denn ich wollte eigentlich hier an dieser Stelle Halt machen, denn hier steht nämlich ein Schild. Hier steht nämlich drauf: Hallo und herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für Freizeitattraktionen aller Art und Größe. Und egal wie groß, egal wie klein eine Freizeitattraktion ist, es gibt immer Sachen, worüber man sprechen kann. Sei es das Digitalisieren von Prozessen, sei es das Verlagern von Aufgaben, sei es das Trainieren und Dokumentieren der Arbeit von bestimmten Arbeitsplätzen, die es bei euch gibt. Genauso wie das Thema Sicherheit auch an Fahrgeschäften. Wenn ihr über diese Themen mal sprechen wollt, ganz ungezwungen, ich komme gerne zu euch vorbei oder auch gerne digital, dann schreibt mir doch einfach über contact@stefanburian.com per E-Mail oder schaut auch gerne mal erstmal auf meine Webseite vorbei, stefanburian.com, wenn ihr wissen wollt, was kann der Typ eigentlich und wo kommt er überhaupt weg. Wo kommt der überhaupt weg, ist eine schöne Überleitung, denn es gibt heute hier einen Gast, der kommt auch von wo weg, nämlich aus den Niederlanden. Deswegen fand ich das total charmant von ihm, dass er das mit mir auf Deutsch machen wollte. Wir hätten es auch auf Englisch machen können, aber er hat es auf Deutsch durchgezogen und ich hoffe, ihr versteht alles. Auch die Akustik ist leider in dem Raum, wo wir gesessen haben, nicht zu 100% optimal. Aber ich denke, es ist alles verständlich und das ist auch wirklich sehr, sehr charmant und auch sehr lehrreich. Denn Bart Domen, das ist mein Gast heute hier im Podcast, hat nämlich ganz schön viel Erfahrung mit dem Thema Freizeitattraktionen, gerade auch im Bereich Marketing oder auch Produktgestaltung, Strategieentwerfung, ist er mit seiner Consultancy unterwegs. Und Bart Domen, vielleicht ein kurzer Schwenk dazu, die Firma, die er hat, die gibt es seit 2022. Seine Firma heißt TDAC und TDAC steht für Tourist Development and Attraction Consultants. Und der Name ist Programm, das ist genau das, was sie tun. Unter anderem arbeitet Bart Domen mit noch zwei anderen Menschen zusammen, mit Peter van Wijk und Koen Bertens, den ihr vielleicht aber auch schon mal in Verbindung mit De Efteling gehört habt. Zusammen entwickeln sie Strategien, aber auch Masterpläne für neue Attraktionen, aber auch für bestehende Attraktionen und gucken, dass man das strategisch weiterentwickeln kann. Wir haben uns auf der IAPA Expo Europe in Barcelona 2025 unterhalten. Wir saßen zusammen in der Speakers Lounge. Er ist nämlich auch ein sehr begehrter Speaker und auch Dozent. Er ist wirklich auf allen Feldern unterwegs und versucht, seine Message nach draußen zu bringen. Und ich hoffe, die Message auch gleich im Interview wird klar, denn es kommt am Ende des Tages immer darauf an, eine Lösung für etwas zu finden. Und diese Lösung kann vielleicht auch sein, dass die Problemstellung ist, ich möchte einen Freizeitpark eröffnen. Was ist die Lösung dafür? Und Bart hat wirklich ein unglaublich großartiges Wissen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Also mir persönlich hat das Interview super viel Spaß gemacht. Wir haben auch danach noch sehr, sehr, sehr viel gelacht. Und ich würde euch sagen, lasst euch einfach mal verzaubern von der interessanten Welt aus Bart Domens Freizeit- und auch Brandland-Welt. Viel Spaß. Kleines Setting-Change. Wir sitzen jetzt gerade in der Speakers Lounge und ich sitze hier mit Bart Domen. Und ich habe vorhin noch auf LinkedIn gesehen, ihr habt einen ganz schönen Post gemacht, wenn jemand mit grauen Haaren seht oder wenig Haaren auf dem Kopf, dann ist es einer von euch, weil ihr seid mit über fast 100 Jahren Experience insgesamt mit eurer Company unterwegs. Warum? Sind es nur alte Leute bei euch? Nein. Ihr habt doch nicht alle graue Haare.
Nein, wir haben nicht alle graue Haare, richtig, aber doch ein bisschen. Ne? und ich habe Kollegen ohne Haare, richtig. Ich versuche Deutsch zu sprechen, das ist schwer, ich spreche Skilift in Deutsch kann ich perfekt, aber ich versuche das. So, vielleicht sind da irgendwo englische Worte in dieses Gespräch, aber ja, so wir sind eine Gruppe Consultants und wir haben allen minimal 25 Jahre Erfahrung in die Freizeitwelt. Und wir haben alles soweit, was wir möchten gerne, was wir gelernt haben an unsere Kunden geben, dass sie nicht dieselben Fehler machen, die wir gemacht haben in unserer Karriere. Und da waren da viele.
Da waren viele Fehler?
Ja, da waren viele Fehler. Ich meine, aber das hört auch so. Das ist auch normal.
Ich wollte gerade sagen, das gehört zum Lernen ja auch dazu. Ich muss sagen, also Kuhn-Bertens kennt man natürlich in Verbindung mit Efteling. Woher kennen wir den Namen Bart Domen?
Also gute Frage. Ich habe niemals wirklich, wie Kuhn natürlich, die ein Themapark in Betrieb gehabt hatte. Ich habe das niemals gemacht. Ich habe immer gearbeitet in die Welt von Entwicklung von Themapark und Attractions. Angefangen mit Lasershows, dann in Technik, Simulatoren, Antriebtechnik für die London Eye, Katastrophe, da kann je in Disney zu. Aber ja, da hört man keine Bart Domen. Ich war einer in die große Firma, in die Attraktionen gebaut haben. Später bin ich dann bei BRC Imagination Arts angefangen, die amerikanische Design- en Produktionscompany-Firma, die vielleicht in Europa das meiste bekannt ist von das Arbeit in Heineken Experience, Guinness Storehouse und Jameson Distillery, das sind zum Beispiel. Da habe ich 13 Jahre bin ich in die Firma als ein Executive Board Member gewesen. Und dann war mein Name vielleicht ein bisschen mehr naar die Vorgrund. Da ich dann in Europa, die Person für die amerikanische Firma in Europa war. Und in die Zeit habe ich natürlich auch mehr in Konferenzen, Präsentations gegeben und so weiter. So, dann war mein Name vielleicht ein bisschen mehr naar voren. Ja. Aber das große Publiek, die kennen mich nicht. Nein. In die Welt hier kennen ze mich. Ja. We sind ja jetzt auf die IAPA, da kennen ze mich. Ja.
Vor allem, genau das ist ja das Witzige, weil ich kenne deinen Namen auch, weil man liest das dann irgendwo mal in welchen Artikeln oder mit irgendwelchen Projekten, die dann entstanden ist. Zuletzt ist dein Name mir über den Weg gelaufen mit der Bommelwereld in, oh Gott, Grünlo,
glaube ich. Ja, sehr
war
gut,
im Vakanzipark ist egal.
Ja,
Marvelt Recreatie.
Richtig, das genau. War gut, ja. Marvelt Recreatie, aber da habe ich nichts mit zu tun.
Also dein Name ist auch gefallen, aber der Inhaber hatte auf jeden Fall den Namen Kuhn Bertens oft gesagt. Und auch,
richtig, Kuhn macht das, ich mag das gar nicht.
Aber auch eure Company genannt. Eure Company heißt TDAC, wofür, TDAC, wofür steht das?
Tourist Development and Attractions Consultancy. Und wie kommt die Namen da? Das war, wenn ich ein schönes Glas Wein hatte, muss ich einen Namen bedenken und da habe ich das gemacht. Das, aber das sagt genau, was wir machen.
Ja.
Das ist die andere Seite. Aber die Name ist wirklich, ja, man muss einen Namen haben, man Konsultie macht so, das war der Name. Aber ja.
Passt das gut zusammen, ne? Und ihr seid ja wirklich auf allen Feldern unterwegs, wenn man so durch eure Referenzen mal so ein bisschen scrollt. Ich sehe jetzt hier gerade Resorts World Sentosa Singapur, Qiddiya Investment, Farob, Aquapark in Kuwait. Ich habe The Rig habe ich hier gerade noch gesehen irgendwo, mhm. Hossoland und so weiter und so fort. Also ihr seid ja irgendwie überall mit involviert.
Ja, wir haben Glück. Muss ich sagen, wenn Kuhn und ich angefangen sind, habe ich so etwas gehabt, okay, es wäre schön, wenn wir davon leben können, so nur ein bisschen leben können, so ein, zwei Kuhn oder was, super. Aber hat es ein bisschen anders, ist es geworden. Mhm. Wir arbeiten jetzt für vielen. Wir fokussen auf Europa, also das steht da an, der Rick steht da rein, aber wir haben das ein, zwei Tage oder so etwas Consultancy gemacht. Mhm. Aber wir fokussen auf Europa. Das ist eigentlich, wo wir gerne arbeiten.
Ja.
Da die Kultur ein bisschen dezelfde ist, wie wir sind. Und das macht das für uns auch einfacher. Und wir müssen nicht so viel fahren, fliegen und so weiter. Das ist auch gut.
Und wieso?
Wieso?
Ich meine, ich finde das immer so spannend, wenn man in dieser Freizeitwelt guckt, es gibt ja so viele spannende Jobs. Es gibt ja auch, ich sag mal, echte Jobs in der echten Welt. Mhm. Ne? Irgendjemand hat mal vielleicht Ingenieur gelernt. Mhm. Jetzt entwickelt man aber Freizeitparks und berät Kunden in der Entwicklung neuer Attraktionen. Mhm. Warum macht ihr das?
Ja, und dass wir haben die Erfahrung und wir möchten, wie gesagt, wir möchten gerne, dass unsere Kunden nicht dieselben Fehler machen, die wir gemacht haben. Und leider werden noch immer in Entwicklung von Attraktionen sehr viel Fehler gemacht, die eigentlich nicht nötig waren. Wir sehen auch neue Attraktions entstehen, wo viele Leute gleich auf die Japan-Showfloor, die viel Erfahrung haben, sollen sagen, das will niemals klappen. Mhm. Und da wird Geld in investiert und das geht dann oft dann auch nicht. Man ja. kann das, du kannst das wahrscheinlich auch, da ist so viel Erfahrung, dann sieht man al, das geht nicht gut.
Ja.
Und doch, die werden dann gebaut. Und wir hatten das Idee, dass wir das gerne mit die Investoren gerne reden oder adviseren, beraten, dass vorher al, dass das nicht de richtige Weg war.
Mhm.
Und das machen wir auch. Wir arbeiten veel voor neue Investoren, die in dieser Welt gerne investieren willen, aber dat niet wissen, wo und was.
Ja.
Oder Leute von, zum Beispiel, am Moment arbeiten wir für eine große Filmfirma in den USA, die in Europa etwas machen will und die weiß nicht, wie das in Europa genau ist und welche Firma muss wir dann haben und so weiter. So, ja, das war die Original, aber wir arbeiten im Moment auch sehr viel für die Parken, die jetzt al sind, der bekannte Themaparken und dann machen wir das Managementadvies und so weiter.
Mhm.
Da wir oft mit einer anderen Sicht nach so ein Park gucken, dann die selbst machen. Und wir sind alle Professionals, unsere Gruppe sind jetzt 6 Professionals und wir gucken natürlich mit einem professionellen Blick nach das Park. Und dann kommen wir zurück nach das Management und sagen, ja, vielleicht kann man das besser handeln.
Ja.
Es ist immer spannend, was die dann sagen, wenn du terugkommst mit deinem Rapport, okay, das kannst du man besser verändern und so weiter. Aber meistens geht das gut.
Ja.
Meistens darf ich noch zurückkommen später.
Aber
gut.
Aber das finde ich ganz schön, weil das ist auch das, was ich immer auch versuche zu vermitteln, dieser Perspektivwechsel. Weil oft ist man dann in so einem Alltag drin, hat seine Routinen drin und man wird dann auch ein bisschen betriebsblind und sieht dann so Dinge nicht mehr. Du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr möchtet den Leuten versuchen zu vermitteln, nicht die gleichen Fehler zu machen, die ihr gemacht habt. Was sind so die häufigsten Fehler, wo du sagst, so, puh, das ist typisch?
Ich denke eigentlich, sind sehr viele Richtungen, da man denken kann. Aber wenn man nach Operations guckt, ist das oft so, dass es man gibt die Operations-Leute nicht genug Eigentumgefühl. Mhm. Die müssen das Missgefühl haben, das ist mein Park oder meine Attraktion. Dass die Leute auf die Richtung steuern, das sieht man oft nicht. Oft ist das alles mehr, die arbeiten dort.
Ja.
Weil wir brauchen Geld. Das ist nicht richtig. So, wie kann man das erinnern? Das ist eigentlich in diesem Feld, das operationelle denke ich, die große Fehler, die wir oft sehen. Und das sieht man nicht gleich natürlich. Man muss dann rundlaufen und langsam analysiert man, okay, da ist etwas falsch. Ich denke, was man dann hat man gucken wir natürlich auch nach die andere Seite. Was bauen die in der Zukunft und so weiter? Wie gucken die nach die Zukunft? Und was wir dort sehen ist, dass oft leider, das ist mehr und mehr, wie sagt man das in Deutsch, aber mehr und mehr Geld. De Entscheidungen werden meer en meer met geld gemaakt. Zo budgets en feasibility studies, was alles heel wichtig is. Men braucht dat.
Ja.
Men braucht die studies, alle studies te maken en zo weiter. Maar en die ketens om dat bouwgevoel. Wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir kein Bauchgefühl mehr in unserer Industrie haben, dann wird unsere Industrie nicht schön mehr, aber dann bauen wir jedes Mal dasselbe.
Genau.
Und wir brauchen das, wie heißt das in Deutsch, Unterbauchgefühl?
Ja, genau.
Ja, Unterbauchgefühl, um neue Sachen zu bauen. Ja, want de familie Mack geen onderbouwgevoel had, er waren niemals die Arthur-attractie geweest, want er was iets compleet nieuws in die tijd. Oder keine Etralin geweest. Dat is zeer, zeer wichtig in onze business. En leider ziet men die Entscheidungen werden weniger onderbouwgevoel gemaakt, maar meer met andere Sachen.
Ja, gerade bei großen Konzernen sieht man das ja auch so oft, oder gerade so gruppengeführte Parks, dass da natürlich das Budget immer an erster Stelle ist und an zweiter Stelle steht irgendwo vielleicht noch der Gast. Und dann merkt man, okay, das ist eine Entscheidung, die wurde anhand eines Budgets gefällt, aber nicht, um den Park vielleicht strategisch weiterzuentwickeln.
Ja. Und wir sehen auch, dass das Problem ist natürlich, man kann das Unterbauchgefühl haben, aber man muss können erklären nach Leuten, die nicht in unserem Business sitzen oder weniger haben mit unserem Business, warum das so wichtig ist. Und wir sehen das auch, wir reden auch mit Kunden, die sind nur finanziell. Die kommen aus der finanziellen Welt und die wollen dann in unsere Welt und sagen, ja, maar so geht das nicht, man braucht das Unterbauchgefühl.
Ja.
Und dann müssen wir auch mit Beispielen kommen, dass wir die Leute überreden können, um wirklich das extra Geld auszugeben. Die andere Seite ist auch, dass Designers oft dann sagen, ja, aber wir müssen mehr und mehr und mehr. Das ist auch nicht richtig. So, wo ist die Balance zwischen die zwei? Und das ist das Wichtigste in unserer Industrie. Man braucht eine Balance.
Ja, so den Kompromiss irgendwo finden zwischen, das muss natürlich schön aussehen, aber zu viel ist manchmal auch nicht gut.
Nein, ich hatte diese Woche gestern ein Gespräch mit einem Freund von mir aus Amerika. Er hat zusammen mit einem anderen Restaurant angefangen und das Originalbudget war 3 Millionen und die waren mit 6 Millionen geendet.
Oh.
Das Restaurant ist jetzt pleite.
Oh.
Ja.
Ups, das.
Wenn man natürlich zweimal so viel Geld ausgibt, als man original versehen hat, und dass es schöner werden soll, dann geht es falsch. Ja. Aber das passiert noch immer in unserer Industrie. Das ist fremd. Ja,
ja, stimmt. Und genau, man darf, also das finde ich ganz schön, diese Verbindung zwischen, es muss irgendwo noch realistisch sein, aber auch noch schön genug, dass die Leute sehen, dass es auch emotional sein kann, schön sein kann und dass man das auch irgendwie mit nach Hause nimmt und sagt, ach, das war toll. Gibt es noch so typische Fehler, wo ihr sagt, das sind so die ersten Dinge, die ihr eigentlich sofort anspricht, die man, da brauchst du noch nicht mal lange für beobachten, da siehst du sofort, ja.
Viele. Nehmen wir noch eine. Zu wenig Zeit nehmen.
Oh.
Das ist in unserer Industrie ganz normal.
Oh ja.
Und dann wird etwas geoffend. Die hatte keine Soft Opening gehabt. Und wir sagen immer, die Soft Opening ist das Wichtigste von alles. Wenn er eine Soft Opening macht, da hat man zwei Monate, das passiert ungefähr niemals. Ein Monat, dann kann man die Leute trainen, die endlich da operieren, die das betrieben, heißt es in Deutsch, betrieben. Aber auch kann man die kleinere Sachen noch erinnern in die Attraktion, sodass es besser wird.
Ja.
Wir können nur einmal eine Grand Opening haben.
Und wenn das nicht läuft, dann?
Richtig, dann kommt man die falsche Reaktion in die Presse und auf TripAdvisor und so weiter. Und man ist weg.
Ja.
Und das passiert zu viel.
Das
ist noch immer, auch mit großen Parken.
Ich wollte gerade sagen, das ist fast noch die Regel.
Das ist überall. Und ich begreife das wirklich nicht. Dann investiert man 20 Millionen. Ja, ich weiß, dass die einen Monat später so viel Geld kostet.
Ja.
Weiß ich auch. Aber das andere Effekt ist viel größer.
Und vor allem viel teurer auch. Ne? Ja, weil wenn du nachher deinen Betrieb hast, dann musst du dann die Attraktion außer Betrieb nehmen, um ja, vielleicht noch Betrieb, was zu machen.
Richtig, und das passiert noch jedes Mal.
Ja.
Das stehe ich nicht, kann ich auch nicht verraten.
Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo ich selber dann als Mitarbeiter irgendwie noch auf dem Boden rumgekrochen bin, um irgendwelche Folien aus dem Boden zu ziehen, weil in 5 Minuten die Presse gleich reinkommt. Ja. Also ja,
ich habe das auch gemacht, hey, meine Kriege. Ja. Das ist nicht gut, einfach.
Das ist nicht gut. Nein. Aber trotzdem.
Aber das alles hat zu tun mit Planung und vorher, und auch die Erwachsenen, die Leute haben. Ne? Wenn wir mit Investoren reden, sagen wir auch, wir sind das sehr deutlich, in den ersten 2 Monaten und dann kein Geld. Man ist offen, aber man bekommt kein Geld.
Ja.
Weil das, die Kunden bezahlen nicht, das sind Probekunden.
Genau.
Gucken die nach mich, ja, aber warum und so weiter. Ja, das kostet Geld, weiß ich. Aber, ne?
Ja. Genau, aber die schlechte Presse ist nachher teurer und richtig, alles andere richtig, wird nachher halt auch nicht weniger kosten. Ja, ja. Das finde ich mal so schön, dieses nach vorne schauen und planen. Es gibt ja auch Freizeitparks, die sitzen da im August und denken sich so, Oktober, was war denn noch mal im Oktober? Ach ja, Halloween. Und dann fangen sie plötzlich an, irgendwelche Sachen hochzubauen.
Mhm.
Und so sieht's dann leider manchmal auch aus. Also Parks wie Moviepark, Walibi, die haben es mittlerweile verstanden und fangen auch frühzeitig an zu planen. Man sieht aber auch trotzdem in Events, da kann man natürlich auch Umsatz mit generieren, Presse mit generieren, aber auch da sollte irgendwie halbwegs okay sein am Ende des Tages. Jetzt ist ja das Feld, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, so Brand Experience, Brandlands, ja auch so ein Thema, wo wir, glaube ich, wenig in der Branche groß drüber sprechen, weil die Dinger existieren. Irgendwie, irgendwo, Heineken Experience hatten wir ja gerade schon genannt, diese ganzen Bier-Experiences, die auch in Deutschland gibt. Ihr habt jetzt diese Brandland-Conference ins Leben gerufen. Warum?
Warum? Das ist ein bisschen mein Midlife-Crisis-Idee. Einer kauft ein Boot oder ein Auto und ich habe das...
du machst eine Konferenz.
nein, das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Ich hatte lange Zeit mit BRC Imagination Arts gearbeitet und die sind vernehmlich aktiv in Brandcenters. Und was ich gefühlt hatte, dass die Brandcenters, die kommen nach Japan, nicht allen, want viele denken, ja, was muss ich da mit Popcorn Machines und Rollercoaster, die brauchen wir gar nicht. Die gehen nach Museumkonferenzen, aber das geht wirklich über Kollektion und speziale Kollektionen, was irgendwo in einen Archiv, weiß das Archiv in Deutsch, wie heißt das, wo man Sachen lange Zeit wegsetzt, die kann man eben nicht sehen.
Ja,
und genau. Die reden da oben. Ja, wir sind ein Brandcenter und wir sind etwas anders. Und das Gefühl hatte ich al 10 Jahre zurück. Und das hat jedes Mal in meinem Kopf noch immer. Und da hatte ich gemeint, okay, dann fange ich es selbst an. Da das ein sehr großer Markt ist. Wir haben jetzt ein Database mit mehr dan 350 Brandcenters in Europa. Das sind nicht nur Business to Consumer, nicht de bekannten wie Heineken Experience oder Autostadt oder was. Die stehen natürlich auch in, aber es sind auch sehr viel Business to Business Brand Centers. Und das, die kommen nur Kunden, van die Brand. Google hat van deze Brand Centers überall, für die professionale Kunden. Da kann man als normale Person kann man da nicht in, da kann man kein Ticket verkaufen oder etwas. Und da sind noch kleinere, so ist da eine Reifenfabrikant in Deutschland, Schwalbe, die hat das auch.
Ja.
Und die kommt dann nächstes Jahr auf die 26, Januar 26, auf die nächste Conference und die kommen die darüber sprechen.
Ja.
So, die sind sehr viel kleine, das sind natürlich die große Bekannten, aber sehr viel kleine auch.
Wahnsinn.
Und ich hatte so etwas, ich muss die Leute zusammenbringen, dass die einander lernen können, weil die kannten elkaar gar nicht. Und dass wir auch mit einer guten Konferenz über die Probleme reden, die anders sind dan Problemen, die man hat bei einem Themapark oder einem Museum.
Aber was sind denn so bei einem Brandland für Herausforderungen im Vergleich zu einem Freizeitpark?
Was meinst du?
Also was für andere Probleme hat denn so ein Brand?
Oh, so, ja. Okay, Entschuldigung. Eine der Probleme ist zum Beispiel, die Brandlands haben ein anderes Ziel. Das Hauptziel von jedes Brandcenter ist, die Gäste oder die Kunde, die bei der Brandcenter kommt, zum überzeugen, dass das besser zu überzeugen von die Brand, so eine bessere Connection zu machen mit die Brand.
Ja.
Das ist das Wichtigste, die man hat mit dem Brandcenter. Das ist ein großes Unterschied, da es oft nicht geht, Geld zu verdienen. Es sind viele Brandcenter, die kosten nur Geld.
Ja.
Aber die möchten gerne die Connection machen. Das ist ein Marketing Tool. Ja. Das Schöne von dieser Marketing Tool ist nur, dass wir ein, zwei Stunden haben, um die Kunde umzusetzen, auf die Kunde von das Brennset oder die Gäste von das Brennset umzusetzen nach einer Kunde, die Namen niemals vergisst.
Ja.
Und das macht auch komplett anders denken dann normal mit der Marketingabteilung von zum Beispiel Heineken, die sind gewohnt, dass die in 2-3 Sekunden die das Nachricht über die Brand übersetzen moesten naar die Kunde. Jetzt haben die 1-2 Stunden Zeit. Und da muss man natürlich nicht pushen, die Namen nicht pushen. Da muss man die Gast von das Brandcenter das Gefühl geben, dass sie das selbst irgendwo entdeckt hatte, warum die Brand bei die Person hört.
Ja.
Das ist ganz anders denken dann wie ein Themapark. Die sind da um Geld zu verdienen, da fängt das mit an. Alles schnell, Kapazität und so viel wie möglich Geld verdienen von die Gast.
Ja.
So, das ist ganz anders denken. Ja. Er zijn meerdere zaken. Zo een brandcenter is natuurlijk onderdeel van een zeer grote firma. Zo dat is een. Want we hebben irgendwo ook een brandcenter. In het themapark maakt het andersom. Hè? Daar gaat het om dat themapark. Hier is dat often zo etwas. Er is nog irgendwo etwas.
Ja.
Maar we moeten producten verkopen.
Ja.
Dus de prioriteit is ook anders.
Ja, ja, du musst das Produkt ja irgendwie zum Leben erwecken und irgendwie dann anfassbar machen können. Also Heineken Experience habe ich irgendwie so gut im Kopf, weil ich fand das, weil Heineken ist so eine lebendige Marke auch und die machen, finde ich, immer super Werbung. Die präsentieren sich super, die sind omnipräsent. Und diese Brand Experience, die sie da in Amsterdam haben, ist auch, passt zur Marke. Die ist ein bisschen wild. Ich weiß nicht, gibt's diesen Simulator da noch?
Nein, nicht mehr.
Oder so ein Kino?
Das ist
eine Plattform,
die ein klein bisschen schaukelt. Das war mehr, ja, da war sehr schön. Ja,
ja, also genau, aber solche wirren Sachen, wo man sich denkt, so, okay, was passiert jetzt hier gerade? Man schaukelt da durch die Gegend und wird dann quasi als Bierflasche plötzlich da abgefüllt und erlebt das Leben einer Bierflasche mit, was natürlich total ballaballa ist. Mhm. Aber irgendwie hat man dann plötzlich die Connection, ich verstehe, was da passiert, wie das überhaupt entsteht, also dieser Entstehungsprozess einer Marke oder auch eines Produkts. Aber wie kriegen Brandlands das hin, dass man dann nachher rausgeht und sagt, boah, Heineken, Bier, Schokolade ist das Beste der Welt?
Ja, das ist natürlich das ist, ja, wie sagt man das schön, das ist ein bisschen dasselbe Prozess, wenn man ein gutes Themapark entwirft, will man auch, dass die Leute eine wirkliche Connection mit das Themapark bekommt. Mhm. Also man sucht nach kleineren Sachen, wo die Leute sich selbst in erkennen, ja, dass sie denken, das gehört zu mir. Das macht wir in Brandlands auch. So, wir gucken erstmal sehr gut, okay, welche Leute wollen wir erreichen, und wir das wissen, dann können wir gucken, okay, was sind die Sachen, die die Leute normal machen, oder was finden die schön, ja, dass die, und wenn wir das wieder definiert haben, dann gucken wir, okay, wie können wir die Brand auf dieselbe Fläche setzen, dass die Leute sichzelf erkennen.
Ja.
Und wenn wir das alles ausgearbeitet haben, dann fangen wir an mit das Design von das Brandcenter. So, wenn die Besucher durch das Brandcenter geht, sieht er, und erfahrt, ihr wisst das natürlich nicht, aber erfahrt jedes Mal, so sagen, verschiedene Connections mit die Person selbst. Mhm. Du läufst da und dann jedes Mal sieht man, kann man hier, das ist, was Stefan auch schön findet.
Ja.
Dus das alles ist vorher mal ausgedacht, dass Stefan oder ich bin natürlich eine andere Person, dass ich Punkte finde oder dass du Punkte findest, so verschiedene Sachen, dass man denkt, jetzt begreife ich, warum das Brand bei mich gehört.
Ja.
Und man hat 2 Stunden Zeit. Das ist anderthalb, 2 Stunden Zeit. Zeit genug. Ja.
Ja. Ist ein Brandland so der Peak der Experience Economy? Weil wenn man man kennt ja das Buch und man kennt ja dann diese Stufen.
Ja.
Man hat ja irgendwo diese Experience, Personalisierung, Emotionalisierung, individuell. Da ist ja das Brandland ja eigentlich schon so das Topping obendrauf.
Ja. Maar man kijkt naar Joopai natuurlijk, onze godvader of the experience economy. Ik ken hem, Joe, ziemlich goed. Want we hebben often gesprekken over Brandlands enzovoort. Ik denk, eigenlijk moest man die vraag aan Joe vragen. Maar ik denk dat er zal zeggen, ja, dat is een der beste bijspelen wie die experience economy zo maximum geht. Ja,
ja.
Ja, men dan een goede brandcenter had natuurlijk. Hè, want men had ook brandcenter waar men, ja, met alle respect, dat is wirklich nu push, dat men anderhalf stunde door een, wij zijn toch aan advertisement in Engels.
Ja, door een werbung läuft.
Ja, werbung läuft, richtig.
Ja.
Und das ist, ja, dan maakt men niet die connection, und dan komen die Leute draus en die sagen, ja, warum heb ik daarvoor bezahlt? Laat men das andere Bereich, dass sie das nicht schön gefunden haben.
Ja, das stimmt.
Und das ist auch das Schwere natürlich mit dem Brandleiter. Wo ist die Balance, dass man nicht in der Werbung ist und dass man sich selbst noch wirklich denkt, ah, das habe ich gefunden.
Mhm.
Ja. So.
Spannend, weil ich versuche gerade so hart drüber nachzudenken. Also ich könnte jetzt kein Negativbeispiel nennen, weil, also ich habe jetzt auch, glaube ich, noch nie bewusst zumindest mir so ein Brandland angeschaut, außer halt vielleicht Heineken, Schokoversum in Hamburg,
ja, super, ja.
Chocolate Nation in Antwerpen.
Ich finde, persönlich habe ich mir mit Steffis Schokoversum, und warum, sollte ich auch sagen, da das persönlich ist, einfach persönlich,
ja,
und das connect wirklich mit mich, das ist eine Person. Ich habe vielleicht Glück gehabt mit der Person, die die Tour gibt, weil das ist natürlich das Schwere. Man muss einen guten Tourguide haben.
Ja.
Ne? Und wir waren da mit der Japa, mit der Gruppe von Japa, und wir hatten einen super Tourguide. Und das, für mich war das wirklich, jetzt begreife ich, wie Schokolade gemacht wird. Und ich bin mit viele andere gewesen.
Ja.
Aber dort habe ich wirklich gedacht, so machen wir das. Und jetzt, das finde ich schön. Ja.
Das
ist klein war. Das ist persönlich.
Genau, ja. Das wollte ich gerade sagen. Man hat beim Schokoversum eher dieses Face-to-Face-Erlebnis und man, gerade durch diesen Tourguide, das hast du im Chocolate Nation nicht. Das ist halt eher eine Art Exhibition.
Mhm.
Ich bin halt so.
Wirklich ein Experience. Ja.
Genau, richtig. Und ich bin halt so ein Showmensch. Ich mag es halt, wenn es so ein bisschen leuchtet und irgendwie
dann
blinkt.
Ist
dann ist halt
Schoko. Das ist mehr Heineken Experience auch.
Genau.
Aber das Unterschied ist natürlich auch, Heineken Experience ist von Masse. Die haben 1 Million Besucher pro Jahr.
Ja.
Da kann man nicht persönlich
gehen. Das ist irre. Ja.
Schokoversum ist kleiner. Ne? Die haben auch nicht viel Fläche. So. Da muss man auch een persoonlijke experience maken. Dat die ook das budget in die hebben om daar wirklich een flashy experience van te maken.
Genau.
Choco Nation is een bisschen dat zwischenin. Ne?
Ja.
Maar über persönliche Experience. Meine beste Experience, die ich gehabt habe, das war mit einem Bauer, die in Nederland Käse, in Nederland natürlich, aber er hat sehr exklusive Käse, ich hatte da niemals von gehört und ich weiß die Namen jetzt auch nicht mehr, so versuch mal nochmal nachzudenken, aber wir waren da mit einer Gruppe von BRC, weil wir waren für ein Projekt in Nederland und wir waren auf seinem Bauerhof und er war sehr enthousiast und er hat er nennt das ein Experience Center, aber er ist selbst immer der Tourguide. Ja, dann hat man die Passion von die Bauch.
Ja.
Und ich vergesse niemals, all mein Ex-Kollege von BRC auch, wir waren da, wir laufen da, wo die Kühen waren. Und Kühe die scheißen. Das ist einfach. So, wir laufen da, und sie so groß auf das Land, und die Kühe stehen dort. Und ihr lauft durch die Kühe, und dann lauft er da, und sitzt er so eine große Flagge mit scheißen, nimmt den Finger drin, und dann bei deiner Nase. Auch das? Da vergisst man niemals mehr. Und er macht das, dass man, er hat keine Antibiotika und so weiter. Und das hat nicht geraucht.
Ach, okay.
Und das vergisst man niemals mehr.
Ja.
Leider bin ich die Namen von der Käse vergessen. Aber.
Das ist auch eine komische Connection, die man hat.
Ja, das sind die Erfahrungen, die man niemals vergisst.
Ja.
Und das kann man natürlich sehr klein ist, dus wie dort kann man das machen. Aber das ist bei de beste Experience Center. Da war kein Experience. Ja, er hat auch eine kleine Ausstellung und so weiter.
Ja.
Das vergisst man nicht mehr. Und in ein großes Experience Center muss man eigentlich dasselbe machen, dass da eine Überraschung kommt, die man niemals mehr die man niemals erwartet hat.
Ja, das stimmt.
Und das ist immer das Schwerste. Das beste Beispiel in Freizeitwelt sowieso, das war eine Attraktion, die ist leider weg, aber da sind da viele auch, frag mal Petra Probst, die vindt das auch. Da war eine Attraktion in Knott's Berry Farm in den USA. En de naam was Mystery Lodge. En dat was een geschichte over die native Indianen die in Amerika gewoond hebben. En dat ging dan over het leven en zo weiter. En daar is aan het einde een trick in daar. Wie heet dat?
Een
überraschung in daar, om te zeggen. Die man niet verklaren kan wie men dat gemaakt had. Und allen, die da, so wenn es ein sehr emotional Verhaal, so wenn es wirklich ich bin sehr emotional, und wenn ich so etwas sehe, ich kann wehen, so ich wehen dann, und dann passiert das, und dann hat man so, En men vergesst dat moment niet meer.
Ja.
Und das war ein sehr einfach. Die Person, die präsentiert war, die richtige Person war weg. Und die hat so einen Stock fast, alte Person, die hat so einen Stock, wo er mit läuft.
Ja.
Und dann die Person war, dann fällt die Stock um. Man also sieht das passieren.
Das habe ich schon mal gesehen auf einem Video. Ja. Ja.
Unglaublich. Und das war auch produziert bei BRC, wo ich gearbeitet habe, vor dass ich da war, weiter. Aber die Überraschung, man emotional und dann die Überraschung, das vergisst man das ganze Leben nicht mehr.
Voll.
Was die Bauer gemacht hat, ist eigentlich dasselbe, in das Kleine. Das vergisst im ganzen Leben nicht mehr. Und Bob Rogers hat das dort in groß gemacht.
Ja.
So, man kann das tun, aber man muss kreativ genug sein.
Und da sind wir beim Storytelling. Ne? Wie bringe ich so eine Geschichte rüber? Wie verkaufe ich meine Marke, ohne dass es Werbung
ist?
Und wie kriege ich diese Überraschung hin, dass die Leute nachher da sagen, das hat mich
jetzt... Ja, also mit Storytelling dasselbe. Storytelling ist nicht einfach.
Oh, nee.
Und Storytelling kann man machen in einem Buch. Aber wenn man ein Buch schreiben kann, kann man keine Story für eine Attraktion machen. Das ist komplett anders. Auch nicht, wenn man einen Film macht, Storyschreiber ist, kann man keine Story schreiben für eine Attraktion.
Ja.
Und vielen denken, dass das so ist, aber das ist nicht so. Das sind sehr gute Bücher, die man lesen kann darüber. Jetzt würdest du natürlich fragen, welche. En nou, ik denk, doe iets mij denken, die
Leute hören mich denken.
Margaret Carrison. Margaret Carrison, daar is een, ook leider, niet leider, maar sorry voor dat, maar weer een ex-collega van BRC, had ook bij Walt Disney Imagination gearbeid met Jorodi. En die had verschillende boeken geschreven, wirklich over storytelling in attractions. Kan ik wirklich empfehlen voor Leute, die daar meer over willen wissen.
Ich glaube, das habe ich sogar zu Hause. Margaret Carrison?
Ja.
Ja, Immersive Storytelling.
Ja,
das Buch habe ich auch zu Hause. Super, das ist super. Das ist ein super
Buch,
ja, super.
Hat mir jetzt drei Bücher, ja. Super, super nettes Person sowieso, aber und, ja, wirklich, das Buch ist wirklich gut.
Ja.
Und da liest man, wie man Storytelling für Attraktions macht.
Und das ist wirklich auf der einen Seite super einfach. Aber auf der anderen Seite auch super schwierig.
Super also, schwierig.
Weil wenn man weiß, welche Tools man hat und wie man eine Geschichte umsetzen kann, aber dann brauchst du halt auch die technischen Mittel, du brauchst vielleicht was Bauliches. Mein Lieblingsbeispiel beim Storytelling ist Het Meisje mit der Swavostokjes.
Ja, von Michel. Michel van Dulk.
Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint in einem Freizeitpark wie am Ende bei diesem wirklich mini-kleinen Märchen.
Viele Leute, ich habe da oft gestehen und mal geguckt, wie ihre Leute reagieren.
Ja.
Und ja, das ist interessant, das zu sehen. Darüber gesprochen, was auch interessant ist, wie andere Kulturen reagieren. Leider wieder ein BRC-Beispiel. Aber das, die Geschichte von der Attraktion in Knott's Berry Farm. Ja? So eine selbe Geschichte hat BRC gemacht in Lapland. Mhm. Wirklich in Norwegen.
Ja.
Kleines, viel kleineres Theater. Aber da kommen Gruppen. Da kommen Gruppen mit neem maar Duitsers, Italianen, Holländer, Amerikanen, Asian, was dan ook. Allen dezelfde show, zeer emotionale show. En wanneer men daar zit, zijn de kansen dagelijks. Ik weet niet of dat nog dreht, maar wanneer ik daar waren, heb ik dat twee dagen lang nu geguckt, wie die verschillende groepen van die wereld reageren op diezelfde geschichte. En am Ende geht er einer dood. Ja, das ist die Geschichte.
Ja.
Das Geschichte, die dann in das Northern Light aufgenommen werden. So, das glauben die Nomaden, die da wohnen. Die Sapmis heißen die. Und eine Holländer guckt danach und denkt, okay, geh weiter. Ja. Eine Italiener, die sagen, die sprechen niemals über die Tod. Ja.
Ja.
Und einer Spanien oder etwas, die sind viel emotionaler. Es ist schön zu sehen, wie die verschiedene Kulturen genau auf dieselbe Geschichte reagieren. Und das ist auch etwas, wenn man eine Attraktion entwirft, muss man denken, okay, wo bin ich?
Ja.
Und welche Kultur ist dort? So, man kann nicht eine Attraktion mit einer Geschichte kopieren, eins zu eins, nach Frankreich oder Niederland oder Deutschland. Da man... Wir sind anderen. Wir haben andere Gefühle, andere emotionelle Gefühle. Und das ist das wirklich etwas, was auch viele nicht begreifen, denke ich. Ja.
Und um da den Schritt nochmal weiterzugehen, nicht nur beim Storytelling, sondern ich tue mir manchmal schwer, zu sehen, wo entwickeln sich Märkte hin? Was funktioniert zum Beispiel in Deutschland? Was funktioniert in Deutschland nicht, was in den Niederlanden funktioniert? Weil ich bin, wie gesagt, ein Riesenfan von den ganzen kleinen, wirren Sachen, die es so gibt. Madurodamm, das war für mich so eine Mindblowing-Experience, was die auf der kleinen Fläche da alles gezaubert haben. Das wäre noch so eine Art, wo ich sagen würde, da gibt's vielleicht das eine oder andere Museum, was ich da was kopieren könnte. Meine Lieblingsattraktion ist Dolores. Es ist unglaublich. Ja. Und das in Tilburg ist nett, in Utrecht, das hat mich komplett umgehauen. Sowas hätte ich gerne in Deutschland, aber da sehe ich direkt, funktioniert einfach
das
nicht.
Ich habe sehr viel Respekt vor die Leute. Sehr viel Respekt. Denk mal rein, dass man nach Investierer geht, ja, und sagt, ich will etwas bauen, aber ich kann nicht sagen, was das ist.
Ja.
Weil ich bin in Dolores gewesen und ich kann, du auch, ich kann nicht umschreiben, was das ist.
Nee.
Das kann man nicht.
Nee.
Es ist auch die Kracht, aber natürlich auch de Zwach, wenn man Geld braucht oder Leute nach deine Attraktion haben. Was gehen wir tun? Ja, das kann ich nicht erzählen.
Ja.
Die Erfahrung für jede Person ist anders.
Ja.
Ich finde, das ist eine super Attraktion. Meine Frage ist auch, wo sicher mit Dolores, das ist ein super Beispiel, danke. Wo kann man das kopieren?
Ja. Ja?
Kann man das kopieren nach Italien oder Deutschland oder was? Vielleicht heb ich daarom ook voor die reden ook die zweite ook in Nederland gemaakt.
Mhm.
Weiß ich nicht. Aber ja, Kulturunterschied is wichtig. Is absoluut wichtig. Gute Attraktions spielen mit Emotions. Und Emotions sind überall anders.
Ja.
Ja.
Wenn du jetzt so aus deinen letzten Jahren Freizeitpark, Themepark, Themed Entertainment Experience guckst, was war so für dich das größte mindblowing Projekt, was du gemacht hast, wo du am meisten gelernt hast?
Oh, das finde ich schwer. Das ist immer sagen, welche von meinen Kindern finde ich das Liebste. Nein, das finde ich sehr schwer. Lass mal anders sagen. Ich denke, dass ich ein sehr gute Lehrschule mit Bears Imagination Arts gehabt habe. Ich danke Bob Rogers immer, dass ich da 13 Jahre lang im Team gewesen bin, dass er mir mitgenommen hat nach alles, was man denken kann in dieser Welt, mit Leuten konnektiert hatten, wie Marty Sklar, mit Bus Price, all diese wirklich für Fans wirklich Heroes. Ja, das war super und da habe ich so viel von gelernt, mit den Leuten zu reden und dabei zu sein. Ich denke, dass das Schönste ist und nicht welche Attraktion. Die Attraktionen, die kommen da raus und die macht man nicht mehr allein. So, das finde ich auch wichtig. Man baut niemals eine Attraktion allein. Es ist immer ein Team und Leute, die Attraktions claimen, ja, dann begreift sich nicht, wie unsere Industrie geht. Es ist immer ein großes Team.
Ja, stimmt.
Ja.
Und gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Sache, die begleitet dich immer, außer jetzt, dass das natürlich eine Teamsache ist, dass du so viele Leute kennengelernt hast? Gibt's so irgendeine Sache, so eine Story, die dich begleitet in deiner Arbeit?
Ja, wir haben die schönste Story, die in Projekten, wo ich angearbeitet hatte. Das war für das Europäische Union Pavilion, die Expo 2010 in Milan.
Mhm.
Da hadden we voor de Europese Unie moesten we dat pavillon maken. En wanneer een politieke nightmare is dat de EU. Dat is ongelooflijk. Ik was daar onder in Brussel, moest ik dat presenteren aan al die EU-members. Ongeveer 100 Leute van links bis rechts in die ruimte. En we moesten dan erzählen, wat we toen gingen. Ganz politisches Bollwerk. Und wir hatten eine Idee, wir bauen keine Attraktion, wie keine Pavillon, die Quenz normal sein. Also nicht so ein Exhibition oder etwas. Nein, wir gehen eine Story erzählen über eine Person in Italien, da das in Italien war. Und das war eine Bäcker, die Brot macht.
Mhm.
Und ganz. Und da muss man das erzählen in Brüssel. Und ich begreife das gar nicht. Aber glücklich hatten wir einen sehr guten Commissioner. Jedes Pavillon hat dann einen Commissioner. Das ist dann der, Projektleiter von das Pavillon. Und war auch in Italien, Italiener. Und er hat das durch. das Parlament hat das alles genehm sein. Dat was zijn dag, ben ik immer in contact met hem. Dat is het ganze team, super team. So, wie waren das wirklich wir hatten 5 Millionen Euro für das Pavillon, da war es. Und wir haben einen Animationsfilm gemacht, mit auch wieder ein kleines bewegendes Plattform.
Ja.
Eine Nürnberg-Geschichte erzählt über die Bagger, die dann eine Frau sieht und dann zusammen weitergeht und so weiter. Wirklich emotional. Auf eine Expo vor die EU, wirklich Geschichte erzählen. En alles wat die gerne gehad hadden, zo natuurlijk hadden we zaken die we communiceren moesten, die waren daarin.
Ja.
En we waren, dat paviljoen was een van de beste paviljoens bij de gasten. Die onderzoeken wie is dat beste paviljoen.
Ja.
Die gasten hadden gezegd, dat is dat beste paviljoen. En nu omdat het emotioneel was. Zo, dat is eigenlijk de beste story die we gehad hebben. Man kan dat nog vinden, de golden ear. Hij is er. Ik kan me dat vinden, maar op YouTube zoekt is. Die film staat irgendwo op YouTube.
Ja.
Ja.
Spannend.
Ja, vreemde projecten.
Dus,
ja, het is niet nu een vrijheidspark. Diezelfde techniek braucht men in zoveel andere zaken. En dat mag weer met TDAC ook. We reden ook met shopping mall owners. Wat kunnen die leren van onze wereld? Die vrijheidspark meld is een zeer schwierige wereld.
Oh ja.
Und das meine ich positiv, da wir sehr viele Sachen zusammenkommen. Und wir haben Gäste, die so wenig möglich ausgeben wollen und so viel möglich gerne haben.
Mhm.
Und die Operator will natürlich so viel möglich aus die Gästen haben. So, das ist sehr schwer. Ja.
Ist super schwer. Und ich finde das immer total spannend. Deswegen liebe ich diese Branche auch, weil auch es wirkt alles so riesig und eigentlich ist es super klein. Also es sind immer die gleichen Leute gefühlt. Jeder kennt sich, man hat überall seine Connections. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man Wissen benötigt, man hat so viel Zugriff auf Leute direkt und man kann auch zu den Leuten auch hier auf so eine Messe einfach hingehen und sagen, hey, lass uns mal drüber sprechen, ich habe eine Idee, was hältst du davon?
Ja.
Man kriegt direkt Feedback. Das kenne ich aus keiner anderen Branche.
Nein, ich bin auch auf Real Estate Messe und so weiter und das ist ganz anders, kann ich sagen.
Ja.
Nein, das ist auch, warum ich endlich in diese Welt angefangen bin. Ich war eigentlich wenn ich jung war, ich bin ein Ingenieur ursprünglich, da ich Licht und Beleuchtung sehr schön finde und möchte gerne etwas in Beleuchtung in Events machen, aber da war da so eine kleine Konferenz, die war der Teil, 50 Jahre zurück.
Ja.
Das war für mich das erste Mal, dass ich auch so mit dem Freizeitmarkt in Kontakt war. Mehr als 30 Jahre zurück war das. Und das habe ich gemeint, das ist schöner als die Eventwelt. Ich möchte gerne in die Zeit in die Eventwelt.
Mhm.
Das ist schöner, da alles bleibt. Ja? Und da bin ich so weitergegangen in die Freizeitmarkt. Ich bin auch kein Freizeitfreak. Ja? Das ist nicht der Freizeitpark-Freak. Ich möchte nicht an alle Rollercoasters oder etwas. Ich bin vielleicht der Einige hier in Barcelona auf die Japa jetzt hier. Aber ich finde den Freizeitpark schön, aber es ist mehr die Sphäre, die ich schön finde.
Mhm.
Ich bin nicht ein Rollercoaster-Freak oder Waterride-Freak oder gar nicht. Die Atmosphäre finde ich schön und ich finde die Business sehr schön. Und ich gucke auch immer nicht nach alles, da wirklich emotionale Attraktions, dann kann ich winnen, aber das total, ich werde nicht von, oh, super Coaster, oder habe gar nicht. Ich gucke sehr neutral nach dem Markt.
Ja. Brauchen wir ja auch, ne? Sonst wird es ja nicht funktionieren.
Ja, ich bin noch immer hier.
Genau. Und eine letzte Sache noch, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Du hast ja schon vorhin gesagt, nächstes Jahr in Dublin.
Ja.
Magst du noch kurz erzählen, was passiert nächstes Jahr auf eurer Konferenz?
Ja, so nächstes Jahr habe ich die zweite Version von meiner Midlife-Crisis-Idee. die erste Edition war in Brüssel, letzte Januar. Hatten wir 85 oder 86 Leute aus der Brennzeltwelt. Was sehr schön für das erste Mal. So nächstes Jahr sind wir wieder zurück in Dublin, am Guinness Storehouse. Was eigentlich ein bisschen der das Brennzentrum von Europa ist, wo da ist die Welt. Die haben, glaube ich, sage ich vom Kopf, 1,6 Millionen Besucher pro Jahr. Kann das mehr oder weniger sein. Und wir gehen einen Abend, den ersten Abend nach der Jameson Distillery, was ein kleines Brennzentrum ist. Sehr persönlich auch wieder. Das ist auch eine meiner Favoriten. Das sind die Events, want networking is zeer wichtig und, bei uns in die Konferenz. Und dann haben wir 2 Tage Konferenz. Wir haben eine tolle Session über mit alle Italiener in über die wie wichtig Food and Beverage und auch Hotels jetzt bei Brandcenter sind.
Ja.
Und da ist eine Brandcenter, eine Winery aus Italien und die haben auch ein 3-Star Michelin Restaurant.
Ui, krass.
Da sieht man, wie weit das geht.
Ja.
Und so, das ist eine Session. Und das sind Sessions über natürlich über die Sachen, die wir auch haben. AI, Steffi, Schaub macht die Session, dat die das sehr viel brauchen in Schokoversum, hinter die Schirm. Was sehr interessant ist. Aber wir reden auch über wichtige Raumen in einem Business-to-Business Brandcenter, wo die wirkliche Hotshots kommen. Das sind alle speziale Diskussionsraumen und so weiter. Da ist ein Session. Ja. So alles, was wirklich mit Brandcenters zu tun hat. Ja. 2 Tage lang. Ja.
Okay.
Und sieht jetzt aus wie das Programm ist nog 100% fertig jetzt. Auf unserer Website kann man natürlich sehen, wie das verandert. Er steht dat jetzt ein Programm, das zal ungefähr so bleiben. Ja, wir haben jetzt al Leute, die wie de CEO of Guinness Storehouse ist daar. Und de CEO of the Titanic in Belfast ist auf die Konferenz, wie Sprecher und viel mehr. Und was ich sehr schön finde, die Öffnung von die Brandcenter-Konferenz wird gemacht bei Paul Cartney. Paul Cartney, die meisten Leute, das soll ich nicht sagen, aber Paul Cartney war der Person, die wirklich Guinness Storehouse angefangen ist.
Okay.
Und er hat eine sehr gute Sicht, wie man ein Brandcenter baut. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt das war etwas alter, so er arbeitet nicht mehr, aber er hat gesagt, na gerne komme ich nochmal vorbei, wir kennen einander auch. Und hat gesagt, na gerne, das ist auch in Guinness Storehouse. Gerne erzähle ich mal, wie ich das sehe. Und ich bin sehr stolz auf. Ja, für mich ist das sehr, sehr wichtig, dass er da ist. Ja.
Das glaube ich. Ja. Das klingt nach einem spannenden Programm. Tickets gibt es wahrscheinlich noch?
Ja, Tickets Verkauf ist started. Und wir haben auch, das ist auch speziell bei uns, wir haben Brandcenters, sind wir uns das Wichtigste. So, bei uns muss er auch mehr Brandcenters sein dan andere Leute. So, andere Leute sind welkom. Wenn man ein Designer ist oder man Consultant ist oder bei einer große Audio-Video-Firma arbeitet, dann ist man welkom. Aber de meisten sind Brandcenter. So, wir balancieren das. So, wir gucken die ganze Zeit, wie viele Brandcenter haben. Okay, dann können wir so viele andere haben. Es geht die Brandcenter. Ja.
Macht
sehr
Sinn.
Wichtig.
Macht Sinn. Ja. Kein Achterbahnhersteller hat da.
Nein, hat er mit aller Respekt nicht zu suchen. Oder, ja, sag mal, het was een Popcornmaschine oder etwas.
Ja, ja.
Dafür haben wir IAPA. Wir sind auch keine Konkurrenz von IAPA.
Genau.
Het is een ganz andere Markt. Sicher, da ist eine. Hier sind auch Brauchs- und Brandcenter. Aber die Leute von IAPA sind auch bei uns. So.
Genau.
Das geht alles gut, sehr gut zusammen. Ja.
Macht Sinn. Das klingt super spannend. Bart, ganz, ganz lieben Dank für den Einblick in deine Welt, in deine Arbeit und vor allen Dingen auch in die Konferenz. Ich wünsche euch viel Erfolg nächstes Jahr.
Danke.
Und vielleicht sieht man sich mal in Dublin oder in einem anderen Brand Center mal.
Ja, wie weiß, ja. Aber vielen Dank für mich zu haben und ich hoffe, dass ich ein bisschen Deutsch gesprochen habe, dass die Leute verstehen. So nicht, dann kann ich immer noch in Englisch.
Es war alles super verständlich. Bart, ganz, ganz lieben Dank.
Danke, vielen Dank.
Ich greife das hier direkt am Ende einfach nochmal mit auf. Wenn ihr mehr wissen möchtet über die Brandland Conference, dann findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes weitere Informationen und auch zu der Firma, die Kuhn Bertens, Bart Domen und Peter van Wijk betreiben und ich glaube sogar noch mit zwei mittlerweile neueren Kollegen, die dazugekommen sind, Tourist Development and Attraction Consultants, dann schaut auch da bitte einfach mal in den Shownotes. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen und ich werde mir das auch gerne nochmal auf die Fahne schreiben in Zukunft, beschäftigt euch mal mit dem Thema Brandlands und auch Brand Experiences, denn das ist ein absolut cooles Feld, wo ich denke, dass man gerade im Bereich Retail und Retailtainment noch deutlich viel mehr machen könnte. Denn klar, wir kennen natürlich auch so Flagship-Stores, ne? Jeder kennt diese großen Lego-Flagship-Stores in irgendwelchen großen Metropolen, wo dann vielleicht auch so ein paar ja zusätzliche, ich würde jetzt nicht sagen Erlebnisse sind, aber vielleicht Produkte, die es woanders nicht gibt. Das macht Lego ja auch ganz stark in seinen Attraktionen. Aber wie kann ich so eine Marke irgendwie zum Leben erwecken? Ich weiß leider nicht genau, wo das war. Vielleicht so als letztes Beispiel noch zum Thema Brand Experience, aber auch Retail Experience. Irgendein Hersteller von Sportbekleidung und Sportausrüstung, die unter anderem auch Kletterausrüstung herstellen, die haben natürlich auch dann eine Kletterwand, eine Eiskammer, eine Wasserkammer irgendwie, wo man halt die Sachen ausprobieren kann unter den ja nachgestellten Bedingungen, die sie nachher ausgesetzt werden würden. Und was ich halt super witzig fand, ist, diese Kletterausrüstung konnte man mit einer VR-Brille an einer Kletterwand ausprobieren und hat dann halt mit der VR-Brille direkt das Gefühl, den Mount Everest oder irgendwelche großen Berge zu besteigen. Und das finde ich halt, ist schon eine coole Brand-Experience, wenn du sagst, ich war mit den Klamotten schon auf dem Mount Everest und ich kaufe mir die genau deswegen, weil das direkt auch emotional miteinander verbunden ist. Da ist noch super viel zu machen und ich würde mir wünschen, dass wir solche Brand-Experiences, wenn wir jetzt mal so kommerziell und kapitalistisch bleiben, vielleicht auch mehr in Einkaufszentren ihren Weg finden, denn dann haben wir zumindest schon mal diese Verbindung mit, wir haben ein Erlebnis in einem Einkaufszentrum, was nicht zwangsläufig den Fokus hat zu verkaufen, aber die Marke verkauft, um dann langfristig Verkäufe und auch Verbindungen zu Kundinnen und Kunden herzustellen. Das war heute Bad Domen und ich bin Stefan Burian und ich sage, das klingt jetzt wie so ein Nachrichtensprecher am Ende, aber dennoch in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Habt eine fantastische Woche. Bis bald.